Sinnplauderei, der unterhaltsame Podcast mit Wirkungskraft für Unternehmerinnen, Unternehmer und alle, die zuhören. Von und mit Nina Hartmann.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sinnplauderei. Schön, dass du dabei bist. In der Sinnplauderei spreche ich mit Menschen, die interessante Sachen zu erzählen haben. Und in meiner Unternehmensberatung und meinen Keynotes unterstütze ich pragmatisch im Wege der Hilfe zur Selbsthilfe. Heute bei mir zu Gast Jeanette Peters. Jeanette macht schon seit über 20 Jahren Nachfolgeprozesse in mittelständischen Unternehmen und sie wird darüber später noch mehr erzählen. Liebe Jeanette, wir beide kennen uns vom Verband der Unternehmerinnen in Deutschland. Herzlich willkommen bei mir im Podcast-Studio.
Ich danke dir, liebe Nina. Und ich glaube, das, was du gerade am Anfang gesagt hast, ist sehr wichtig, sich auszutauschen, sich zu unterhalten mit den Menschen, die in den Unternehmen sind, die bei den Menschen in den Unternehmen sind. Und deswegen freue ich mich besonders, heute mit dir zu sprechen und auszutauschen und auch vielleicht auch die ein oder andere Geschichte auch von dir indirekt zu erfahren.
Ja, wunderbar. Liebe Jeanette, du hast J. Peters Consult und begleitest seit über 20 Jahren Familienunternehmen oder klein- und mittelständische Unternehmen. Wie ist bei dir so der Erfahrungsschatz? Wie viele Jahre bevor eine Übertragung stattfindet, planen die Kunden oder von bis sowohl in der operativen Nachfolge als auch in der gesellschaftsrechtlichen Nachfolge? Was sind da so deine Erfahrungswerte?
Also der größte Erfahrungsschatz ist derjenige, dass es häufig aufgeschoben wird und zu lange aufgeschoben wird. Also der wichtigste Aspekt in Sachen Vorlauf ist letztlich der, dass der oder die Inhaber oder die Inhaberfamilie, das ist der Schwerpunkt, den ich betreue, Familienunternehmen, Familienbetriebe in Industrie und Handwerk in ganz unterschiedlichen Größen, aber genau wie du gesagt hast, kleine und mittelständische Unternehmen, weil sie einfach die Strukturen haben, die sich für eine organisationale wie eine juristische Übertragung nicht nur am besten eignen, sondern, und jetzt kommt der Punkt, dort gibt es auch mit Hunderttausenden an Unternehmen, die in den nächsten Jahren eben übergeben werden müssen, also eine Zukunft gestalten müssen, diesen Bedarf. Wieso spreche ich von dem Aufschieben oder der Erfahrung des Aufschiebens? Es ist so, dass Menschen Unternehmensinhaber Familien sind, die mit ganzem Herzblut, mit ihr ganzes Leben sozusagen oder mindestens 30, 40 Jahre ihres Lebens gemacht haben, gehandelt haben, entschieden haben, sich oft auch sehr, sehr angestrengt haben und dann schlicht sehen, wir müssen was tun. Aber wer macht es zukünftig? Ach, da muss ich mich jetzt später drum kümmern, aber ich übergebe mein Unternehmen Ende des Jahres. Und diese Aussage und diese Überzeugung mit Ende des Jahres, die geht oft 2, 3, 5 oder auch 10 Jahre einher. Und das ist nicht nur gefährlich für dieses Unternehmen, sondern für unsere Wirtschaft, für den Standort und für alles. Und das ist mein Erfahrungshorizont, den ich so nannte. Das ist letztlich das, an dem mir, und vielleicht kommen wir da später auch noch zu, bei dem ich glaube, dass solche Gespräche wie heute und einfach auch so ein Bewusstsein, dafür gibt es Lösungen, aber schiebt es bitte nicht auf, ganz wichtig sind. Um ein paar Zahlen zu nennen. Meine Erfahrung ist, und wenn man darauf einsteigt als Unternehmen, dass du für die eigentliche juristische, also die eigentliche Übertragung von Eigentum im juristischen Sinne, im finanziellen Sinne, einen Vorlauf, und zwar einen organisationalen Vorlauf. Also wer macht es? Kann er das? Kann sie das? Sind es mehrere? Wer ist es? Oder wird das Unternehmen verkauft an fremde Dritte? Mindestens 2 bis 3 Jahre Vorlauf brauchst, um das wirklich im Unternehmen abzubilden, um damit dann all die Experten wie Juristen, wie Finanzierungsexperten, Steuerberater, Betriebswirte das wirklich auch abbilden können. wir haben so eine Vorstellung davon, naja, das ist halt diese 3 Monate oder 6 Monate, in denen Verträge geschrieben werden, in denen Finanzierung und Geld beschafft wird und dann wird übergeben und alles ist gut. Dann gäbe es meinen Beruf nicht. Nein, wir brauchen in der Regel gut 3 Jahre, um das wirklich zu klären, um wirklich zu sagen, was haben wir hier vor uns? Wie funktioniert das? Wie funktioniert der Markt? Welche Mitarbeiter habe ich? Wir haben nicht nur derzeit, sondern schon seit einiger Zeit nicht nur ein Fachkräfteproblem, sondern ein Auszubildenden, ein Personalproblem. Das Ganze hat ja ganz eng mit der Nachfolge zu tun. Also das heißt 2 bis 3 Jahre. Und dann empfehle ich, nicht nur weil es mein Job ist, sondern weil es meine Erfahrung seit über 20 Jahren ist, dann empfehle ich mindestens noch 1 Jahr der Begleitung, damit dieser Betrieb, dieses Unternehmen auch wirklich in der Zukunft funktioniert. Mhm. Ich habe jetzt wahrscheinlich mehrere schon von dir angesprochen, aber das ist so das, an dem man auch ablesen kann, was da notwendig ist in Sachen Nachfolge im Mittelstand.
Ja, da gibt's ja ganz unterschiedliche Ansätze. Also ich bin ja mit dem Thema Nachfolge aufgewachsen. Bei uns war das schon immer ein Thema, also gefühlt seit ich geboren war. Also für mich war das eher zu früh und zu belastend. Ich bin ja damals nicht nachgefolgt ins Familienunternehmen, weil für mich als Mensch der Druck zu groß war. Und deswegen beleuchte ich sehr intensiv immer die Menschen, die es auch betrifft. Und das ist ja auch diese Frage, lässt man die Kinder in Ruhe gedeihen und wann spricht man diese Themen an? Oder es gibt ja Kinder, die sich schon von klein auf fürs Unternehmen interessieren. Gerade im handwerklichen Umfeld ist es ja auch alles sehr greifbar, auch schon als junger Mensch. Wir sind ja Versicherungsmakler, das ist nicht ganz so greifbar gewesen als Berufsgruppe. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die jungen Menschen ans Unternehmertum heranführt. Ich habe neulich mal gehört, dass es so wichtig ist, was man am Küchentisch erzählt, also wie man das Unternehmen den Kindern präsentiert, sozusagen als Sorgenpool oder eher als etwas, was auch Freude und Gestaltungsspielraum bietet. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man diese jungen Menschen heranführt, aber nicht zu viel Druck macht. Und dann ist eben die Frage, kommen sie operativ ins Unternehmen rein oder ist quasi der Einstieg gleich auch mit Übertragung von Gesellschaftsanteilen verbunden. Willst du da vielleicht mal verschiedene Konstellationen beleuchten? Wie funktioniert es in der Praxis so im überwiegenden Maße? Wird gleich übertragen oder wird erstmals gesagt, derjenige soll erstmal reinkommen und dann wird überlegt, ob nachgefolgt wird?
Liebe Nina, das waren jetzt für mich tatsächlich gefühlt 5 Komplexe. Ich fange aber mal mit dem letzten Aspekt deiner Frage an. Also, wie kommen die Nachfolger oder die Nachfolgenden ins Unternehmen rein? Meine Erfahrung ist folgende. Es gibt beide Möglichkeiten. Also es gibt die Möglichkeit, erst operativ einzusteigen, sozusagen zu lernen, was ist Unternehmertum, was ist meine Kompetenz, meine Stärke in diesem Fall elterlichen Unternehmen. Und wenn sich diese Generation, wenn sich diese Menschen dann, sagen wir mal, bewährt haben, dann kann man im nächsten Schritt überlegen, okay, das belohnen wir nicht nur, sondern dem setzen wir eben auch noch mal einen Schritt dieser Verantwortung obendrauf im finanziellen Sinne. Bei dem sich bewähren fällt mir eine Nachfolgerin ein in einem traditionellen Handwerk. Und du hast völlig recht mit den Unterschieden zwischen Handwerk und Dienstleistung. Die bestehen natürlich. Das eine ist nicht leichter als das andere, aber hat andere Aspekte. Und diese junge Frau, die schon auf dem Bobbycar immer, also da geht's im weitesten Sinne, es ist keine Tischlerei, es geht um Holzparkett, sehr hochwertiges Holzparkett. Und die ist mit ihrer Schwester schon im Bobbycar über den Hof gefahren, steht neben den großen Baumstämmen und sie hat, und das halte ich für sehr klug, die hat ganz bewusst und mit ihrem Vater vereinbart. Und der Vater ist eher ein traditioneller Unternehmer und so ein gestandener. Aber die haben sozusagen eine Testphase vereinbart. Also die haben ganz ausdrücklich wie einen Arbeitsvertrag auf Probe gestellt, um eben zu merken, nur weil ich denselben Namen habe, weil ich die Tochter bin. Er hat zwei Töchter und es war nicht klar, ob das überhaupt eine nehmen wollte, auch wenn die im Bobbycar immer schon dabei war. Und sie haben halt ganz bewusst auch einen Vertrag danach geschlossen. Also einen Arbeitsvertrag auf Probe mit der Vereinbarung, mit der Definition, ja, wir haben das vor, aber wir testen es unter folgenden Bedingungen. Und ich glaube, dass das für Eltern, für Familienbetriebe und ehrlich gesagt, ob sie denn da Nachfolger haben oder nicht, denn da möchte ich gleich noch mal was zu sagen. Es gibt ja eine Form der internen, aber der betriebsinternen Nachfolge, die immer so unterschätzt und unterschlagen wird. Aber noch mal zurück, dieses genaue Definieren. Und die junge Frau, ich glaube, sie hat sogar Anteile, einfach aus, genau wie ihre Schwester, die nicht ins Unternehmen eintritt. Aber sie definieren einfach diesen, ich möchte das, du möchtest das, mein lieber Vater. Und wir probieren das aus. Und das hat ganz, ganz viel zu tun, was du eben mit diesen Gesprächen am Mittagstisch, am Familientisch tun hast. Dort wird vermischt. Und das ist sehr, sehr menschlich. Und da kommen wir natürlich in unsere, ein weiteres Herzensthema von mir, natürlich die Unterschiede für Frauen und Männer, für Töchter und Söhne. In den mittelständischen Unternehmen, in der Wirtschaft, in den Unternehmen und in speziellen in der Nachfolge. Wenn ich als Eltern drängel, ist genau das, was du eben ja auch angeschnitten hast, dann habe ich schlechte Chancen, weil wenn ich gezwungen werde, etwas zu tun und die Eltern womöglich oder vielleicht im Speziellen der Vater nie anwesend ist und wenn er anwesend ist, dann ist er fertig, abwesend im Kopf oder vielleicht sehr angestrengt oder spricht über Themen, die Kinder und auch Jugendliche und vielleicht sogar die Frau oder die Geschwister gar nicht verstehen, dann gibt es ein nicht greifbares und damit eher ein negatives Bild dieses Unternehmens. Und wieso sollte ich mich dann auch als junger Mensch, der ja vielleicht vor einer Ausbildung, vor einem Studium oder vor beidem, Ausrufezeichen, vor beidem steht, wieso sollte ich mich dann für Unternehmertum begeistern? Unternehmertum bedeutet für mich dann ja vielleicht oder idealerweise ein gutes Leben in Wohlstand, in Sicherheit. Es ist zu essen da, es ist eine wunderbare Wohnung. Ich kann vielleicht auch das ein oder andere Hobby oder auch ein teureres Hobby haben. Aber das hat ja mit Unternehmertum im eigentlichen Sinne nichts zu tun. Und ich glaube, wenn ich sehr bewusst, kommen wir nochmal zurück zu diesem Testen, wenn ich sehr bewusst wahrnehme als Eltern, okay, ich muss vielleicht die Kinder nicht im Betrieb haben, aber es ist mein Herzen, es ist mein Lebenswerk und ich brenne. Und da kommen wir tatsächlich wirklich auch nochmal zum Handwerk, weil wie du weißt, treiben mich ja Handwerk, Frauen im Handwerk und in der Nachfolge wirklich auch sehr stark um im VDU, im Verband der Unternehmerinnen in Deutschland. Und ich gestehe noch in zwei weiteren Verbänden und dem Ehrenamt, wenn ich brenne für das Handwerk und das Handwerk ist tatsächlich, wie du gesagt hast, greifbarer, aber es ist nicht unbedingt leichter. Es ist nicht unbedingt leichter im Sinne von, wir schaffen was mit unseren Händen, wir verkaufen es und können gut davon leben. Nochmal zurück, wenn ich das aber mit Leidenschaft präge und wenn ich sage, damit und Unternehmertum bedeutet, dass ich nicht nur etwas schaffe, sondern in der Lage bin, es gut zu verkaufen, Menschen, Mitarbeitende habe, die zufrieden sind, die mit anpacken, und wir alle gut davon leben und der Standort und die Gemeinde und die Stadt rundherum auch noch, dann ist das natürlich der Wunsch von nahezu uns allen. Dann ist das aber auch das Bild des Unternehmertums, wie es sein kann und wie es in ganz, ganz vielen Betrieben und Unternehmen auch ist. Und wenn ich dann die Freiheit lasse, dass so Kinder und Jugendliche ausprobieren können, dann habe ich alles richtig gemacht, könnte ich jetzt sagen. Aber dann ist es genau diese runde Sache. Unternehmertum ist per se nicht Wohlstand und Reichtum, egal wo er herkommt. Es ist per se aber auch nicht, ich mache mich fertig und kaputt und am Wochenende sitzen alle noch und machen irgendwelche Papiere. Also zwischen diesen beiden Polen findet im Mittelstand die Realität statt. Soll ich noch was zur betriebsinternen Nachfolge sagen oder?
Nee, lass mich ganz kurz noch mal da einhaken. Ich finde es ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast, auch mit der weiblichen Nachfolge. Also im Verband der Unternehmerinnen, da sind wir ja beide sehr aktiv. Da setzen wir uns gezielt auch für weibliche Nachfolgerinnen ein. Man kann bei uns auch Mitglied werden mit der familiären Anbindung, also auch selbst wenn man keine Gesellschaftsanteile hat. Und wir versuchen, jungen Frauen Mut zu machen, die Nachfolge anzutreten. Wir beleuchten die Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Führung, um Frauen auch das Gefühl zu geben, man kann es auch anders machen als zum Beispiel der Vater. Aber das heißt nicht, dass es fürs Unternehmen schlechter ist. Da gibt es wunderbare Beispiele. Wenn du jetzt in die Unternehmensberatung als Unternehmensberaterin reingehst, in die Unternehmen, wie viel Prozent in deiner Erfahrung übernehmen die Töchter und in wie vielen die Männer? Also die offiziellen Statistiken sind ja, dass ungefähr 23% weibliche Nachfolge stattfindet. Das heißt, wir haben zwar die super ausgebildeten Frauen, die es ja früher so nicht gab, weil Frauen diese Ausbildung nicht machen durften. Aber es ist wohl oft so, dass zum einen die Primogenitur noch nicht abgeschafft ist. Das heißt, dieser Blick auf dass Männer mehr können. Ich habe ja da auch ein ganzes Buch drüber geschrieben, Frauen leuchten, über das Thema, was uns Frauen auch selber zurückhält, was die Rahmenbedingungen sind. Aber auch die Frage, dass Väter oft sagen, ich will meiner Tochter das nicht antun. Die soll mal ein ruhigeres Leben haben, ein schöneres Leben haben. Die soll abgesichert sein. Dieses Unternehmerische, dieser Stress, das soll lieber mein Sohn machen. Willst du da vielleicht noch mal kurz reingehen, eben weibliche und männliche Nachfolge in deinem persönlichen Erleben?
Ja, sehr gerne. Die Zahlen stimmen grundsätzlich überein, also diese 23-25%, leider nicht ganz ein Drittel, also nicht ganz ein Drittel weibliche Nachfolge. Das erfahre ich auch. Ich erfahre es in Industrie und Handwerk, also eher in den MINT-Bereichen. Übrigens auch ein sehr starkes Feld des VDU, unseres Verbandes, dort aktiv zu sein. Ich auch, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Haltung, ich lese dazu auch gerade ein Buch, das hat mir ein Mann, nämlich meiner, geschenkt. Beklaute Frauen heißt das, von ganz berühmten Wissenschaftlern und Forschern und erfolgreichen Männern. Ich war gerade bei Albert Einstein und ich war sauer. So, aber...
Ja, ich habe das Buch Frau Einstein gelesen. Das ist auch echt verrückt. Ja, ich lese ja Biografien schon immer und das ist Wahnsinn. Ja, also auch Patente Frauen ist auch ein tolles Buch, wenn du da weiterlesen willst. Also ich bin ja Anwältin und das Thema, welche Patente wurden von Frauen nicht eingetragen. So, also ganz toll. Ja,
ist ganz toll. Übrigens, wir müssen auch noch mal unsere Bücher austauschen. Das fällt mir an dieser Stelle gerade ein, weil ich ja Co-Autorin des FAZ-Buches Frauen schaffen Zukunft, nämlich Unternehmensnachfolge bin und fällt mir gerade auf. Also dafür sind dann diese Gespräche eben auch wunderbar. Wir schicken uns dann mal die Pakete hin und her.
Das machen wir.
Also es sind nicht ein Drittel. Und ich komme, und das ist jetzt wenig Lobhudelei für mich, aber das ist die Situation und die Erfahrung. Ich komme zu 60-70% in Unternehmen, in denen genau diese üblichen Vorstellungen vorherrschen. Welche üblichen Vorstellungen? Und nochmal, also es ist im Schwerpunkt Industrie, Technik, MINT, Handwerk und wenn Dienstleistung, dann sehr häufig eher auch technisch oder IT-orientierte Dienstleistungen. Also es ist überwiegend, das hat sich nicht irgendwie so ergeben, sondern das ist seit meiner Gründung letztlich so. Und ich glaube, dass dort einfach auch nochmal die Unterschiede in der Haltung, bitte nicht in der Ausbildung und in den Kompetenzen und Qualifikationen der Frauen, sondern in der Haltung gegenüber Männer, Frauen, wer kann was, wer sollte was tun und auf wen komme ich überhaupt, wenn ich mich frage, welche Menschen brauche ich? Und das ist jetzt ganz wichtig. Welche Menschen brauche ich in meinem Unternehmen, damit dieses Unternehmen eine gute Zukunft hat? Wir hatten gestern eine Wahl, da wurde viel für, was müssen wir tun, was müssen wir ändern, wie sieht unsere Zukunft auf? Und ich will jetzt nicht parteipolitisch werden, überhaupt nicht, darum geht es nicht. Wenn überhaupt, sage ich, wählt demokratisch, bleibt demokratisch. Das sage ich auch mit voller Überzeugung. Worum es mir aber geht, ist, es geht bei der Nachfolge, es geht beim Change Management und ich bin Change Managerin mit dieser Spezialisierung. Es geht immer um die Frage, was muss ich tun, welche Menschen brauche ich, wie, was kann ich mit ihnen und für sie tun, damit dieses Unternehmen eine gute Zukunft hat. Denn bei Nachfolge und in dem Betrieb, in dem Unternehmen, geht es nie alleine nur um die Inhaber. Es geht immer um die gesamte Belegschaft. Und wenn ich eine Belegschaft von 100 Mitarbeitenden habe, dann geht es nicht um 100 Menschen, sondern dann geht es um viele 100 Menschen. So. Also ich komme dort rein und erlebe, ja, wir wollen eigentlich übergeben, das Juristische, das Finanzielle, wir wissen eigentlich schon, wie wir es machen wollen. Ich sage, ja, wer soll es denn dann werden? Ja, das wissen wir noch nicht, aber das kann ja eigentlich nur, du lachst, das kann ja eigentlich nur schnell gehen. Und wenn ich dann abfrage und sage, naja, gibt es Nachfolger, gibt es Kinder, haben die eine Ausbildung, sind die im Unternehmen tätig, wen haben sie da? Dann kommt genau das, was du beschreibst, dass es zu, also ich sage jetzt mal, zu nahe 80% ist, da gibt es, ja, wir haben eine Tochter, aber die will das nicht machen, die kann das auch nicht. Nachgefragt, haben sie denn schon mal mit ihr darüber gesprochen? Nein. Und das zeigt natürlich gar nicht irgendeinen bösen Willen oder eine Borniertheit. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass das genau dieses, so hat es immer schon funktioniert, so wollen wir es auch behalten. Und jetzt kommt Folgendes hinzu, was die Professor Nadine Kammerlander, die ist ja bei uns im Verband auch sehr, ist übrigens Herausgeberin von dem FAZ-Buch mit, was Nadine in einer ihrer letzten Studien so über weibliche Nachfolge so sehr prägnant für mich bestätigt hat. Es gab sehr, sehr lange die sozusagen die Überzeugung, das können Frauen nicht so gut. Meine Tochter kann diese technischen Bereiche nicht. Dann wird die nicht ernst genommen und das hat ja vielleicht auch so seine Ursache. Das können Frauen nicht. Und das sagen durchaus, ich mache jetzt mal den Klassiker, liebevolle Väter. Und seit einigen Jahren kommt etwas auch über die Erschöpfung in der Wirtschaft, nicht nur eine persönliche Erschöpfung, kommt etwas hinzu oder hat sich etwas gewandelt, dass es jetzt gar nicht mehr darum geht, nein, das kannst du nicht, studier lieber was anderes, was für technische Berufe, was fürs Handwerk eine Katastrophe ist. Wenn die eigenen Eltern die Kinder dazu ermutigen, etwas zu studieren, was jenseits der eigenen Branche ist. Das ist gerade im Handwerk und vielleicht mal eine Lanze fürs Handwerk zu brechen. Alles, was mit im Handwerk mit der Hand geschaffen wird, geht erstmal durch den Kopf. Also diese Überzeugung, das sind Menschen, die brauchen ihren Kopf nicht und die brauchen vielleicht auch nichts Betriebswirtschaftliches oder nichts Soziales, die brauchen kein Studium, ist völlig irrwitzig. Aber vielleicht nochmal zurück. Also das ist eine Katastrophe, wenn die eigenen Eltern sagen, studier lieber was anderes, mach das nicht. Unterschwellig, weil wir trauen es dir, liebe Tochter, eh nicht zu. Und dann haben wir vielleicht einen Sohn, der sich dem beugt und fügt und nicht nur persönlich darunter leidet, sondern schlicht ungeeignet ist oder vielleicht alleine ungeeignet ist. Ich komme gleich nochmal dazu, was denn passiert, wenn ich in diese Betriebe komme, zu einem sehr hohen Prozentsatz. Und was Nadine Kammerlander eben in ihrer Studie festgestellt hat, ist, dass so seit gut 2 Jahren zu diesem, ich traue dir das nicht zu, also das tritt in den Hintergrund, sondern es kommt dieser Beschützereffekt, den du auch genannt hast. Oh, gerade meine Tochter, die will ich davor bewahren, dass die so ein hartes Leben hat, dass die nicht vorankommt, weil sie nicht ernst genommen wird, ohne die eigentlichen Strukturen zu reflektieren, muss man dazu sagen, und ohne die Lösungswege, diese Strukturen zu ändern, zu reflektieren. Also von dem, ich traue dir das nicht zu, sind wir, wenn wir es jetzt mal so global betrachten, sind wir bei dem, ich möchte nicht, dass du das so erlebst wie ich. Und das ist zu einem viel höheren Prozentsatz von Vätern gegenüber, auch von Müttern, aber wir haben nach wie vor im Mittelstand die überwiegende Anzahl an Inhabern. Das ist ein Hemmnis und das ist ein Hinderungsgrund für Frauen, die sich in der Regel nochmal ganz anders gegenüber diesem System Unternehmen und Unternehmertum stellen.
Ja, vielleicht da ganz kurz. Ich habe in meinem Buch viel das Thema inneres Patriarchat auch beleuchtet. Also das ist ja quasi jetzt noch ein äußerer patriarchaler Gedanke, dieses Fürsorgliche vom Vater für die Tochter. Aber es wird ergänzt durch das innere Patriarchat in den Töchtern, die dann selber auch dieses Gefühl haben, dass so ein harter Job eher was für Männer ist und dass wir Frauen das doch nicht so gut können und so. Und das schwächt uns von innen und von außen. Und das sind diese Verschiebungen, die trotz der tollen Ausbildung, die die Frauen ja heutzutage haben, natürlich kombiniert mit ganz vielen anderen Aspekten wie den Rahmenbedingungen dazu führen, dass wir eben nur zu diesen 23% weibliche Nachfolgen kommen, in denen ja auch viele Nachfolgen stecken, wo die Menschen halt nur Töchter hatten, also wo es gar keine Brüder zur Auswahl gab, beziehungsweise die Brüder Nein gesagt haben und dann halt die Tochter übrig geblieben ist. Also dieses, das komplett unbedarft ans Geschlecht rangekommen ist, ist immer noch eine Ausnahme, war bei mir nicht so. Also bei mir war das gar kein Thema. Mein Vater, der auch sehr patriarchalisch fürsorglich ist, hat in mir immer eine würdige Nachfolgerin gesehen. Ich war die Ältere. Also das war bei uns gar nicht das Thema. Es war ja bei mir eher der zu viel Druck sozusagen, der auf mir gelastet hat. Aber das ist echt spannend. Wollen wir mal zu dem Thema übergehen? Externe und interne Nachfolge. Das finde ich nämlich auch super spannend. Also die Frage, nimmt man jemanden von der Familie oder lässt man jemanden aus dem Familienunternehmen das Unternehmen weiterführen? Das ist auch ein spannender Aspekt.
Ja, vielleicht noch mal eine Rückfrage. Ihr seid in Anführungszeichen auch nur Töchter? Also ihr seid auch nur...
Nee, ich habe ja einen Bruder.
Ach, du hast einen Bruder. Ah, okay. Aber du bist
bei
die Ältere.
Bei mir hat der Bruder übernommen. Ich habe Nein gesagt. Ich war aber sozusagen die Erste, die gefragt worden. Ich bin 2 Jahre älter. Genau, ich habe einen Bruder, der hat übernommen. Ich habe nicht übernommen. Da steckt ja viel Psychologie dahinter. Können wir uns ja mal ganz in Ruhe auch darüber austauschen. Da hat der Podcast jetzt nicht so viel Platz. Ich erzähle immer wieder in den Podcasts darüber. Genau, also ich bin sozusagen bei uns im Familienunternehmen, wir haben das so aufgeteilt, dass ich Gesellschafterin bin bei verschiedenen anderen Gesellschaften und beim Immobilienvermögen. Aber ich habe die Nachfolge im operativen Unternehmen nicht angetreten, bin aber dort seit 25 Jahren jetzt angestellte Prokuristin. Also ich bin bei uns im Familienunternehmen in der Geschäftsleitung aktiv und habe dort verschiedene Dinge gemacht. Ich habe vielleicht das noch am Rande erwähnt, ich habe ja 2 akademische Abschlüsse als Anwältin und als Personal- und Organisationsentwicklerin und auch einen handwerklichen Abschluss. Ich bin nämlich Damenschneiderin. Ich habe damals bei Burdamoden Damenschneiderin gelernt. Also ich bin auch handwerklich und ich liebe das Handwerk. Ich bin ja hier auch Präsidentin in einem Dachverband, wo wir ganz viele handwerkliche Unternehmen drunter haben. Also ich liebe das Handwerk. Handwerk hat goldenen Boden. Ich habe meine drei Söhne dazu ermutigt, auch ein Handwerk zu lernen. Es hat aber keiner auf mich gehört. Aber genau, also ich finde das ganz wichtig. Ich habe große Wertschätzung fürs Handwerk, für die Menschen da drin. Und ohne das Handwerk geht gar nichts. Also wir brauchen das Handwerk, das hat goldenen Boden. Und da bin ich total davon überzeugt, ja.
Ich kann das auch, also weil ich tatsächlich gelernte Handwerkerin bin. Also ich habe tatsächlich eine handwerkliche Ausbildung, Kosmetikerin und Visagistin.
Ah ja, schön.
Weil ich immer ans Theater wollte. Ich wollte immer sozusagen dieses Gestalten machen, also dieses Maskenbildnerei, Bühnenbild und so weiter. Und dann habe ich aber gleichzeitig so erfahren, so huch, dann muss ich eben das, was du gemacht hast, dann muss ich noch eine Schneiderlehre machen, dann muss ich noch eine Friseurlehre machen. Und mich interessieren ja eigentlich all diese gestalterischen Dinge so sehr. Und Bühnenbild war ich ja dann auch noch gar nicht ausgebildet. Und mich interessiert alles das, was am Theater zwischen den Menschen passiert. Also diese Gesellschaftssysteme, ob das nun Klassiker sind oder ob das modernes Theater war. Und dann habe ich halt gedacht, okay, dann gehst du an die Kunstakademie, war aber einfach, sage ich jetzt mal heute, in diesem Gestalten gar nicht, in diesem handwerklichen Gestalten schon ganz gut. Kleiner Spoiler oder für einige, also für die, die mich gut kennen, wissen, dass wenn ich nochmal ein Gewerk lernen würde, dann wäre das Kfz-Mechanikerin und zwar für alte Autos, weil ich liebe historischen Rennsport mit alten englischen Autos, die mindestens so alt sind und es ist gewaltig, das Alter, schnell über die Rennstrecken dieser Welt zu fahren. Aber dann habe ich festgestellt, das, was mich interessiert, ist wirklich diese Systeme zu verstehen, Gesellschaft zu verstehen, was die Welt im Inneren zusammenhängt. Das ist aus dem Faust, ne? Aus dem Faust 1. Und habe dann, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, weil es häufig in meiner Arbeit, wenn es denn dann zur Sprache kommt, für Verwunderung sorgt, habe dann klassisch-humanistisch Geisteswissenschaften studiert. Also tatsächlich Kunstwissenschaft, Kunstgeschichte, deutsche, italienische Literaturwissenschaften, Geschichte, Philosophie, ein bisschen Psychologie auch dazu. Also komplett diesen Kosmos erlebt und immer so parallel Handwerk und Geisteswissenschaften. Und wie du dir vorstellen kannst, ist, wenn ich in den Betrieb reinkomme und dann kommen wir zu dem Thema betriebsinterne Nachfolge. Wir müssen uns unbedingt auch nochmal anders genau über diese Phänomene unterhalten. Also wenn ich dann, in ein Unternehmen reinkomme und genau das erlebe, naja, es möchte keiner machen, es will niemand machen, dann merke ich, dass ein externer Blick, ein unverstellter Blick, durchaus ein technisch, ein betriebswirtschaftlich geschulter Blick und eine Erfahrung, aber dass ein unvoreingenommener Blick auf die Menschen, die in diesem System Unternehmen sich befinden, jetzt mal unabhängig von ihrer Gehaltshöhe, von ihren Gesellschafteranteilen oder von ihrer Abstammung in einer Familie, in einem Familienunternehmen, dann sehe ich in der Regel klarer, was möglich ist. Und das klingt jetzt sehr, sehr einfach und sehr banal. Aber dann ist es möglich zu sagen, naja, der Zug mit den Kindern ist abgefahren, weil sie vielleicht schon jenseits der 30 sind, weil sie ihren eigenen Studiengang oder ihren eigenen Lebens- und Karriereweg gegangen sind. Wir haben aber in dem Betrieb langjährige Betriebsleiter, Führungskräfte, Fachkräfte, vielleicht auch eine gute Ausbildungssituation, ein stabiles, gutes System. Und dann kommt die sogenannte betriebsinterne Nachfolge. Das heißt, die Überlegung, nicht nur, wem gebe ich Anteile, wer es mitgeführt wird. Also es gibt ja auch über die Stiftung und über die ja lang verfolgte jetzt Verantwortungseigentum, Initiative Verantwortungseigentum, Möglichkeiten. Es gibt genossenschaftliche Bereiche. Es gibt aber schlicht und ergreifend auch mitarbeitenden Teams, die gemeinsam anteilig mit der Familie diesen Betrieb operativ und finanziell fortführen. Also das ist etwas, was ich vor allen Dingen in den technischen Branchen sehe, was ich vor allen Dingen auch im Handwerk sehe, weil wir beim Handwerk ja immer so den Eindruck haben, naja, das sind so die 5-6-Mann-Buden so in der Nachbarschaft. Ja, das sind sie und die machen einen guten Job und die brauchen wir. Aber es sind eben auch Betriebe mit 30, 40, 50 und mehr Mitarbeitenden, die nicht nur unsere Wirtschaft, sondern unser alltägliches Leben am Laufen halten. Und dort zu schauen, wer kann was, wer ist der gute Handwerker, wer ist fachlich gut, natürlich auch, wer ist der gute Ingenieur in den anderen Bereichen, wer ist da kaufmännisch findiger, ist dabei in diesem Betrieb groß geworden, gar nicht als Sohn, sondern vielleicht als Auszubildender, Geselle, Handwerker, fortgebildet, mit einem Fachwert vielleicht, Meister und so weiter. Also das wäre so ein Modell der betriebsinternen Nachfolge, den ich für, also das hat halt sehr viel mit Teamarbeit zu tun und vielleicht ein kleiner Exkurs noch zu den Töchtern oder zu den Frauen. Wenn ich in diese Unternehmen reinkomme und frage, wen gibt es denn, wer hat denn und, dann ist das, was du schilderst mit eurer Lösung, oft gar nicht im Blick, gar nicht im Bewusstsein. Da muss es eine oder einer machen und das vollumfänglich und weiter geht's. Und du hast vielleicht jenseits des Operativen noch die Gesellschafteranteile und hast den Anteil am Familienunternehmen. Aber die Überlegung, operativ in ein Team zu gehen, ist gerade für viele Frauen eine massive Reduzierung dieses Hemmnisses, was du beschrieben hast, dieses interne Patriarchat. Also dieses, ich kann das auch gar nicht, ich nehme mir das an und ja, das ist schon so. Wenn ihr aber zu zweit seid, und da gibt es eine wunderbare Mischform, das ist in einem Betrieb passiert, auch im, das ist ein Mischbetrieb, Handwerk und Industrie, also produzierend, Metallverarbeitung, wie das bei uns hier so im Siegerland und im Sauerland, was hier so unterhalb des Ruhrgebiets so die Schiene ist. Ich bin im Bergischen Land auch groß geworden, bin gebürtige Düsseldorferin, aber im Bergischen Land genau in dieser Gegend, wo viele Hidden Champions sind, wo viel metallverarbeitende Industrie ansässig ist, wo viel dieses MINT-Thema gegenüber Frauen können, die das eben auch herrscht. Und dort gibt es einen Betrieb, die haben knapp 100 Mitarbeitende, die sind so anteilig auch in der Automobilzulieferer für die großen deutschen Automobilkonzerne tätig. Und dort war es so, dass mit dem Vorschlag, in ein Geschäftsführungsteam zu gehen und das bestehende Zweierinhaber, also der Gründer und ein externer Geschäftsführer, der aber in diesem Unternehmen gelernt hat, aufgewachsen ist, dieses Geschäftsführungsteam nochmal um die beiden Geschwister, Tochter und Sohn, zu erweitern. Also ich kann noch nicht sagen, dass es ganz 100% endgültig funktioniert, weil wir noch in der Arbeit sind. Aber das hat dieses Hemmnis, einer muss es machen, kann das die Tochter, will sie das, wollen wir denen das zumuten, wie runtergerissen. Inklusive, die sind Anfang und Mitte 20, also relativ jung, inklusive nochmal einer zweiten Ausbildung und einem zweiten Studiengang bei beiden. Also ich glaube, dass das auch unsere, mir geht ein bisschen die Stimme weg, entschuldige bitte.
Ja, vielleicht erzähle ich ganz kurz dazu. Ja, es ist, glaube ich, ein gutes Thema. Ich habe auch viel mich damit auseinandergesetzt, dass Frauen gerne im Tandem führen. Es gibt ganz, ganz erfolgreiche Beispiele, sowohl in der Geschwisterkonstellation als auch mit Cousins, als auch mit Angestellten, mit externem Management in Kombination. Frauen können ja sehr, sehr gut delegieren und sich auch gut selbst reflektieren. Das heißt, was sind meine Stärken, was muss ich auslagern, was mache ich auch nicht so gerne. Und von daher ist es eine super Möglichkeit. Bei uns war immer klar, dass wir die Thronfolgeregelung machen wollen. Also das ist quasi das, was mein Vater schon immer so in seinem Kopf hatte. Einer muss es werden, damit es einfacher ist, damit es besser zu organisieren ist. Wir sehen das ja in den Familienunternehmen, dritte, vierte, fünfte Generation. Der Gesellschafterkreis geht natürlich kaskadenartig auseinander. Du musst dann sehr viel managen, diese Familienthemen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und es gibt ja ganz, ganz viele Optionen und Möglichkeiten, die ja natürlich immer aufs einzelne Unternehmen passen müssen. Also auf die Menschen, auf die Art und Weise, wie sind Mitarbeitende angebunden, was für ein Unternehmen steckt dahinter. Also es gibt ja immer so viel abzuwägen und das ist natürlich das, was das Berufsfeld auch spannend macht. Liebe Jeanette, ich würde ganz gerne mal drauf kommen, wie bist du denn dazu gekommen, das beruflich zu machen? Dein Studium hat es ja jetzt nicht gerade so ganz nahe gelegt.
mir fällt gerade noch was ein und das ich glaube, dass das gut dazu gehört, wie bin ich überhaupt dazu gekommen. Ich habe seit längerer Zeit ein, sag mal, Slogan, ein Motto oder auch eine Überzeugung. Und die lautet, Nachfolge ist wie Gründen, nur krasser. Und das, darüber kann man sehr schnell schmunzeln. Das tue ich nach wie vor. Ich komme da jetzt auch da drauf, weil genau dieses Team, dieses Geschwisterteam, dieses Geschwistertandem, da sagte sie, das ist ja krass, Frau Peters. Auf die Idee sind wir ja noch überhaupt nicht gekommen. Also Anfang 20-Jährige, offensichtlich ist das mit dem krass da noch so ein bisschen en vogue. Und ich habe gesagt, ja, ich sehe das genauso. Ich kann Ihnen das gerne auch erläutern, wieso das wie Gründen ist und wie krasser. Ich mache das in 2, 3 Sätzen und dann siehst du auch, wie das mit meiner Geschichte zusammenhängt. Nachfolge ist wie Gründen, weil ich etwas nicht nur neu erschaffe, sondern ich führe etwas fort. Nicht vor, sondern fort. Es ist aber krasser, weil ich ja schon etwas vorliegen habe. Ich habe idealerweise ein gut funktionierendes Unternehmen. Ich habe die Mitarbeiter, ich habe das Know-how, das Wissen, eine finanzielle Struktur. Ich habe als Frau, Stichwort weibliche Nachfolge, in der Regel etwas bessere Chancen, auch mit Banken in Kontakt zu kommen, weil die Hausbank in der Regel die Familie und das Unternehmen kennt. Wäre sicherlich auch nochmal Frauen und Finanzen nochmal ein ganz eigenes Thema für einen Podcast. Unbedingt. Es ist aber auch krasser, weil ich ja genau das vorliegen habe. Weil ich mit den alten System mit den alten, gut funktionierenden hoffentlich, aber eben nicht unbedingt mehr in der Zeit passenden Systemen zu tun habe. Und wenn man das im Kopf hat, dann kannst du dir auch vorstellen, wie so eine überzeugte Geisteswissenschaftlerin jetzt seit über 25 Jahren selbstständig bzw. unternehmerisch unterwegs ist. Ich habe eine sehr starke Mutter gehabt und die war in einem technischen Bereich, Medizintechnikvertrieb aktiv. Und eigentlich und uneigentlich aus einer Situation, nicht nur am Ende meines Studiums, sondern in der avisierten Doktorarbeit. Das wird übrigens keine Doktorarbeit, sondern es wird auch noch mal ein Buch, um das direkt hier schon mal der Öffentlichkeit zu verkünden. Geht um moderne Kunst und geht um politische Kunst. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es auch endlich mal tun. Also, das ging eigentlich aufgrund der Überlegung, wolltest du mich unterstützen? Sie war sehr aktiv, sie war sehr lange. Wir haben nie über Nachfolge gesprochen, weil ich eben, auch von Mutter auf Tochter, ich habe noch einen älteren Bruder, weil ich eben nicht so ausdrücklich in dieser technischen Richtung unterwegs war. Wir hatten, meine Mutter war Jahrgang 26, mein Vater war Jahrgang 15. Das heißt, ich habe relativ alte Eltern gehabt und bei uns waren die Rollenbilder schon anders als erst recht in dieser Generation. Denn meine Mutter war die Unternehmerische, die technisch Orientierte, diejenige, von der ich das mit dem Autofahren habe. Und mein Vater, der Musische, der Künstler, der Werbegestalter, derjenige, der ganz anders gestaltet hat. Und eigentlich aus der Überlegung, kannst du mich unterstützen? Du brauchst doch eh vielleicht einen Nebenjob, ist dann die Übernahme gekommen. Und dann habe ich festgestellt, das ist nicht mein Bereich. Also ich kann das mit dem Vertrieb. Das ist die, also ich bin die Berühmte, ich verkaufe den Inuit, den Eskimos sagte man früher, den Inuit, die Kühlschränke. Aber es war nicht das, bei dem ich das Gefühl hatte, ich kann unternehmerisch gestalten. Also du siehst schon dieses handwerkliche Ausbildung, gestalten, was machen, was nach vorne bringen. Die Überzeugung, nee, ich möchte erstmal wissen, wie funktionieren diese Systeme. Und habe dann relativ schnell mit meinem Bruder und mit einem Freund zusammen ein Unternehmen gegründet, das in die technische Kommunikation ging. Also PR, also Klassiker, 6 Leute vorne inklusive Vorzimmer, also ganz, ganz klassisch. Technische Kommunikation, strategische Kommunikation. Ja, und so nach einem guten Jahr habe ich gedacht, nein, ich mache das alleine, ich brauche die Männer nicht. Weil ich bin gut in dem Strategie entwickeln und umsetzen, weil das bedeutet unternehmerische Gestaltung. Und hinzu kam eben, diese beiden Männer haben mich behindert. Also das ist jetzt sehr kurz formuliert, aber das war mein Gefühl. Und dann war es nicht mehr relevant, Nina, ob da jetzt Kunstgeschichte und Geschichte bei war, weil diese geisteswissenschaftliche Fähigkeit, Schlüsselqualifikation nannte man das ja sehr lange, sich in unbekannte vielleicht auch Systeme oder mit Menschen zu beschäftigen, die sich nicht äußern direkt mir gegenüber, hat sich durchgezogen. Und das war krass. Und das war kein üblicher Weg, sondern das war auch, ja, Übernahme, aber dann wieder nicht. Dann auch nicht ausgegründet, sondern neu gegründet. Dann sehr, sehr schnell ausgegründet und daraus ist seit über 20 Jahren eben dieses eigene unternehmerische Vorangehen mit allen Höhen und Tiefen und mit diesem etwas unüblichen Background geworden. Ja.
Ja, toll. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja den Volker Lüdemann im Podcast gehabt mit dem Thema Klartext-Nachfolge und der hat dich, Jeanette, zitiert mit Namen und mit deinem Spruch. Nachfolgen ist wie Gründen nur krasser. Das hat er mit Grüßen an dich. Also vielleicht hörst du dir den mal an, dann hörst du auch deinen Spruch. Der hat schon die Runde gemacht, der wird schon in der Branche zitiert. Jeanette, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, hast du noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne an die Hand geben möchtest, aus deiner Erfahrung, aus dem, was gerade in dir vorgeht, was du noch gerne so als Abschluss sagen wollten würdest?
Eine kleine Ergänzung zu meinem Lebensweg. Warum bin ich von der strategischen Kommunikation, von der Strategieentwicklung ins Change Management und der prozessorientierten Nachfolge nicht gewechselt, sondern habe das entwickelt? Die Nachfolge ist eine der größten Herausforderungen im Mittelstand, in unserem deutschen Mittelstand. Nochmal mit Blick auf gestern, die Wahl und auf unsere Zukunft, was wir hier so alles vor uns haben. Sie ist aber nicht nur die größte Herausforderung, sondern sie ist die größte Chance. Es gibt Lösungen. Es liegt nicht alles leicht darum und ich muss nur zugreifen, aber grundsätzlich ist das die Lösung und es ist die Möglichkeit. Und das zu nehmen, möchte ich, also darauf den Blick zu richten, möchte ich nehmen, um wirklich dann auch ausdrücklich nochmal den Frauen zu sagen, ihr seid die Lösung für so viele Herausforderungen im Mittelstand. Und bitte nehmt die Unternehmensnachfolge als einen eurer Karriere-, Berufs- und Lebenswege, das Unternehmertum, vielleicht in der Nachfolge oder in der Neugründung, bitte in den Blick und geht euren Weg. Es wird euch anders entgegengesetzt, anders entgegengestellt als so vielen, aber nehmt diese Chance an und geht euren Weg.
Ja, wunderbar, liebe Jeanette. Dann blende ich jetzt eine kurze Werbung ein und dann ziehe ich noch ein Fazit aus unserem Podcast.
Jetzt kommt Werbung.
Ich würde mich riesig freuen, wenn du eines meiner Online-Frauen-Empowerment-Seminare besuchen würdest. Wir sprechen über Netzwerken für Frauen, über das Thema Sichtbarkeit von Frauen und über das Thema Frau im Business. Meine Seminare findest du auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de unter dem Stichwort Seminare. Viel Freude beim Reinstöbern und bis dann! Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, toll, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und uns gelauscht habt in Bezug auf das Thema Nachfolge, weibliche Nachfolge. Wie geht's weiter mit den Unternehmen? Und wir können euch nur Mut machen, wenn ihr ein Unternehmen habt, dann ja, seid offen für verschiedene Lösungen. Lasst euch unterstützen und beraten, lange bevor es ernst wird, lange bevor es eng wird. Sprecht mit euren Angehörigen, seid offen für neue kreative Ideen von innen heraus oder von außen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Uns ist es wichtig, dass unser Wirtschaftsstandort erhalten bleibt. Uns ist es wichtig, dass wir die Wirtschaftskraft, dass wir die Unternehmen hier weiter erhalten können. Das Handwerk ist einfach so wichtig, ist das Rückgrat von allem. Und da setzen wir uns von ganzem Herzen dafür ein. Euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Macht es gut und macht es genauso, wie gesagt.
Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeiseht. Ihr findet meinen Blog auf meiner Webseite www.sinnplauderei.de. Ihr findet mich unter dem Stichwort Sinnplauderei auf YouTube, Facebook und Instagram mit täglichen Reels und Shorts und Kurzfilmen und Beiträgen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Reinstöbern.